Was, wenn der nächste große Bullcase für Krypto ausgerechnet das Ende des KI-Hypes ist? Genau diese These gewinnt aktuell wieder an Fahrt, denn während die ersten Risse im KI-Boom sichtbar werden, sendet Bitcoin zunehmend Signale einer Bodenbildung. Ob das Zufall ist oder mehr dahinter steckt, schauen wir uns heute an. Damit herzlich willkommen zum Invest-Podcast. Mein Name ist Johannes Maxwaite, ich bin Redakteur bei BTC Echo und an meiner Seite ist unser Marktexperte Stefan Lübeck. Grüß dich, Stefan. Die Berichtssaison steht an und all eyes auf die großen Treiber des KI-Booms. Mir stach der Quartalsbericht von Samsung vergangene Woche ins Auge. Rekordprofit 19 Mal so groß wie im selben Vorjahresquartal und trotzdem brach die Aktie um zwischenzeitlich 10% ein. Ist das ein Vorgeschmack für das, was uns diese Woche erwartet?
Ja, hi Johannes erstmal, hallo ihr Lieben. Das nennt man dann wohl auch das gute alte Sell on Good News. Ähnliches eilte ja auch den US-Chip-Produzenten Micron vor ein paar Wochen. Monsterzahlen, aber die Anleger nehmen Gewinne vom Tisch. In dieser Woche stehen ja zunächst die US-Großbanken im Fokus und dann, weil du angesprochen hast, Quartalsberichte im Blick. Übrigens, 2-3 Zahlen gehe ich gleich noch später drauf ein. Spannend dürfte vor allen Dingen dann am Mittwochmorgen, also morgen früh, die ASML-Zahlen aus Holland sein, des Lithografie-Herstellers. Ich rechne dort nicht mit einem derart starken Abverkauf, solange die Zahlen gut sind, aber bleiben, und das ist immer wichtig, Umsatz und Gewinn, sowie dann auch womöglich der Ausblick unter den Erwartungen, könnte das die nächste Verkaufswelle auslösen. Bereits am gestrigen Montag hatte das Blutbad in Südkorea, weil so muss man es bezeichnen, die Stimmung bei den AI-Aktien zumindest mal kurzfristig weiter eingetrübt.
Jo, dazu quatschen wir gleich noch ein bisschen. Noch kurz zur geopolitischen Lage. Das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran ist ja futsch. Wir hatten uns ja vor einigen Wochen, als es dann kam, auch skeptisch dazu gezeigt und sehen uns hier dann auch leider bestätigt. Der Ölpreis steigt aktuell wieder. Wann ist diese Saga endlich zu Ende?
Es klingt so nach einer Neverending Story. Trump und die USA gehen, und das sieht man zunehmend deutlich, als Verlierer aus dem Konflikt. Egal, wie es dann irgendwann endet. Er muss aber tatsächlich auch zeitnah her, sag ich mal, den Absprung schaffen. Zumal auch die MAGA-Wähler zunehmend gegen den Krieg wettern. Ärge wohl ein schleichendes Ende bis spätestens, meine Prognose, Anfang September, welchen er dann irgendwie als Win verkaufen wird, wie immer, Trump-typisch, bevor es nämlich im Endeffekt in den Wahlkampf zu den Zwischenwahlen geht. Denn verliert Trump die Midterms, wird er zur sogenannten Lame Duck.
Ja, zurück zu Krypto. Bitcoin verkraftete den Schock ja zunächst ziemlich gut, was für einige der Beweis war, dass den Verkäufern die Puste ausgeht. Aber diese Woche, die hat es auch in sich. Also mal sehen, wo wir am Ende stehen, insbesondere nach dem, was wir gleich im Hauptthema besprechen. Aber kurz vorher noch ein kleines Wörtchen von unserem Sponsor. Schon mal was von Blockpit gehört? Die helfen bei deiner Steuererklärung, während du entspannt in Krypto investierst. Deine Transaktionen werden automatisch gesammelt und dein Steuerbericht erstellt nach den offiziellen Regeln, ohne Tabellenchaos. Und falls deine Situation etwas komplexer ist, nutzt du einfach den Expert Service. Sichere dir jetzt 15% Rabatt mit BTC Echo und registriere dich in weniger als 60 Sekunden. Ja, Stefan, der KI-Hype an den Märkten beginnt eine interessante Wendung zu nehmen, sage ich mal. Unternehmen weisen weiter starke Einnahmen vor, Anleger bestrafen aber inzwischen konsequent die wachsenden Ausgaben. Die Investitionsausgaben der großen Technologiekonzerne für KI dürften 2026 um weitere rund 50% auf deutlich über 600 Milliarden Dollar steigen. Eine Analyse von Artemis zeigt, die Lücke zwischen Investitionen und Umsätzen ist inzwischen größer als während der Dotcom-Blase. Das ist schon mal ein klares Warnsignal. CapEx wächst also rund 46% schneller als die Erlöse. Wenn gute Zahlen nicht mehr überzeugen, was passiert dann, wenn die Unternehmen plötzlich schlechte Zahlen vorweisen, Stefan?
Ja, also Fakt ist, und da habe ich eine Grafik mitgebracht, die US-Wirtschaft ist inzwischen stark von KI-Ausgaben abhängig. Investitionen in künstliche Intelligenz tragen, wie man hier sieht, mittlerweile mehr als 25% zum Wachstum des Bruttoinlandsprodukts bei in den USA. Der höchste jemals gemessene Anteil. Dazu zählen Ausgaben für Software, IT-Ausrüstung, Forschung und Entwicklung sowie logischerweise die guten alten Rechenzentren, die es ja mehrheitlich auch geht, wo man ja sicher auch ein bisschen im Kampf mit China um die Vorherrschaft befindet. Anders ausgedrückt, von jeweils 4 US-Dollar zusätzlicher Wirtschaftsleistung stammt heute mehr als 1 US-Dollar aus KI-Investitionen. Gleichzeitig sind die KI-Ausgaben auf einen Rekordwert von rund 8% des US-BIPs gestiegen. Zum Vergleich, während der Dotcom-Bubble, und da siehst du es wieder, im Jahr 2000 erreichten die Ausgaben für IT-Ausrüstung, Software und Co. Den Höchststand bei etwa 6,5% des BIP. Das Wachstum der US-Wirtschaft wird inzwischen maßgeblich, muss man sagen, von künstlicher Intelligenz getragen, Johannes.
Ja, mit Blick auf die Daten macht es den Anschein, dass dem Boom schlichtweg auch die Käufer ausgehen oder zumindest das spekulative Kapital, sage ich mal. Vor allem, weil so ziemlich jeder, der konnte, hier investiert war. Ein Blick auf den folgenden Chart. Die Cash-Reserven der amerikanischen Anleger, das heißt Geldmarktfonds oder Bankeinlagen, ist im Verhältnis zum S&P 500 auf einem historischen Tiefwert. Ich lese das so, es steht gemessen an der Größe des Marktes weniger trockenes Pulver, also sofort verfügbares Kapital bereit, um einen Kursrückgang aufzufangen, als zu fast jedem anderen Zeitpunkt der modernen Börsengeschichte. Und jetzt im nächsten Chart sehen wir außerdem einen rapiden Rückgang der Retail-Beteiligung am Aktienmarkt. Wir wissen ja, Retail sind meist jene Anleger, die als Exit-Liquidity gelten und den Boom auch maßgeblich mitbefeuern. Bereitet dir diese Entwicklung Sorgen?
Also, dass wir im Bereich von All-Time-Highs, wie wir es ja aktuell sehen, S&P und Co. bewegen sich im Bereich All-Time-Highs, auch einen quasi Full-Invest sehen, der Anleger generell, ist nicht selten. Aber problematisch wird es, wenn die Margin-Requirements dann auch logischerweise mitwachsen, die Kurse der Aktien steigen und gleichsam da so viel auf Pump gekauft ist. Und gleichsam wir hohe Aktienkurse sehen, steigt halt das Collateral mit, was dann bei einem größeren Kursrücksetzer, und das sieht man richtig gut gerade in den, jetzt insbesondere gestern quasi, oder in der Nacht von Sonntag auf Montag in Südkorea, dass dann im Endeffekt so einen größeren Rücksetzer, da gab es dann ja im Endeffekt ja im Kospi einen Kursabschlag von 8%, dann gab es einen Circuit Breaker und genau sowas wirkt dann im Endeffekt wie eine Rakete, nur eben halt in die falsche Richtung, wenn alle womöglich entweder gehebelt unterwegs sind oder viel auf Margin, also auf Pump gekauft haben, bezogen auf die USA. Es ist noch nicht bedrohlich, allen voran, solange die neuen Quartalszahlen diese hohen Bewertungen der Unternehmen aktuell dann im Endeffekt auch rechtfertigen. Schwierig wird es, wenn die Kreditaufnahmen zwecks AI-Transformation in den Unternehmen selber immer weiter zunehmen, du hast das vorhin angesprochen, CapEx Spending, aber sich monetär im Endeffekt dann nicht auszahlen oder zumindest mal bislang nicht widerspiegeln.
Was mich auch beunruhigt, ist, dass KI-Nutzer-Unternehmen zunehmend für ihre Token-Ausgaben sensibilisiert werden. Das ist ein Trend, der hat sich in den letzten Wochen auch vor allem gezeigt. Das heißt, der Revenue der Frontier-Modellentwickler und den sogenannten Superscalern könnte ab hier auch weiter schrumpfen. In diesem Kontext sind ja dann auch Open-Source-Modelle aus China in den Fokus gerückt. Stefan, glaubst du, dass ein Wettrüsten die Ausgaben weiter antreibt, während die Einnahmen schrumpfen? Also wie endet diese Entwicklung?
Ja, das will und kann ich gar nicht vorher sagen. Aber was ich weiß, irgendwann wird auch jeder Reality-Check kommen und eine Marktbereinigung stattfinden. Wir sahen ja in den letzten Wochen schon, dass viele US-Unternehmen, aber auch Chip-Produzenten, insbesondere aus Südkorea, du hast es gesagt, Samsung zum Beispiel, SK Hynix, aber auch in den USA, eine Marvel zum Beispiel und viele weitere, teils 30 oder mehr Prozent innerhalb weniger Wochen eigentlich korrigiert haben von ihren Hochs und das Momentum der ersten Jahreshälfte dann zumindest mal kurzfristig versiegt ist. Die Volatilität ist jedenfalls enorm und spiegelt im Endeffekt die gestiegene Unsicherheit unter Anlegern über die aktuellen Bewertungsniveaus eigentlich dieses ganzen Sektors ein Stück weit wieder. Die Hyperscaler, wissen wir ja, hatte es als erster erwischt. Die laufen mehr oder weniger eigentlich seit 6 Monaten seitwärts, weil die Gefahr besteht, dass die enormen Ausgaben, das haben ja primär die Hyperscaler getätigt, also Amazon und Co., womöglich eigentlich nie mehr reingeholt werden können. Das ist so die Gefahr oder die Befürchtung. Und dass die chinesische Regierung die Nutzung der deutlich günstigeren chinesischen Large Language Models für ausländische Unternehmen einschränken will, nachdem zum Beispiel Microsoft seine Anthropic-Lizenzen ja gekündigt hatte und plant zum Beispiel DeepSeek, Gwen oder Co. für bestimmte Aufgaben zu nutzen, weil diese bis zu 75 Mal günstiger sind in der Nutzung, also quasi Token deutlich günstiger sind, zeigt, wie hart umkämpft der Markt bereits ist. Ich habe da mal einen Chart mitgebracht von Open Router, kann man immer sehen. Der Marktanteil der chinesischen Anbieter ist jedenfalls deutlich angestiegen. Ne? Sieht man hier, vor noch nicht so langer Zeit waren die eigentlich kaum da. Und mittlerweile haben sie bei der Token-Nutzung zumindest mal die US-Large-Language-Model-Anbieter bereits überholt.
Ja, Ja, die einen betrachten diese Entwicklung als eindeutigen Bear-Case, doch im Kryptosektor wird das Abflauen der KI-Saison ja als bullischer Katalysator genannt. Wir gucken uns also die Details gleich an, aber vorher noch ein kurzer Hinweis an euch. Vergesst nicht, euch die BTC Echo App zu holen, verfügbar im App und Play Store. Hier habt ihr alle Krypto-News, Stories und Kurse im Überblick und für den kompletten Krypto-Überblick empfehle ich auch noch dazu das Plus-Abo für tiefgehende Kursanalysen, zum Beispiel von Stefan, Experten-Insights und viele, viele weitere Benefits. Jetzt downloaden, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und Stefan, du hast mich ja in einem unserer Gespräche auf die zunehmenden Akkumulationssignale bei Bitcoin aufmerksam gemacht und damit schwenken wir jetzt so ein bisschen auf die Krypto-Betrachtung. Das On-Chain-Bild war entsprechend und auch ungeachtet der wöchentlichen Kursschwankungen konstruktiv. Siehst du das als Folge des abflachenden KI-Trades oder ist das eher dann doch zyklischer Natur?
Ja, dass Wahl- und strategische Investoren antizyklisch kaufen, das war ja auch teilweise diese On-Chain-Daten, die sich so ein bisschen gezeigt haben, ist eigentlich auch nichts Neues. Frei nach dem Motto, wenn keiner ein Asset will, obwohl sich der Use Case ja eigentlich nicht geändert hat, für Bitcoin zumindest, dann kaufen zunächst die, die mittellangfristig an Bitcoin seine Investment-Story glauben. Und diese Käufer erfolgen meiner Meinung nach unabhängig zur Kapitalflucht, die wir gesehen haben in der ersten Jahreshälfte in Richtung KI-Aktien. Die Frage wird sein, wie viel Futter sind Investoren, die in die AI-Rallye geswitcht sind, gewillt in den kommenden Monaten zurück in Krypto zu reallokieren? Ich denke, spätestens Ende September, Anfang Oktober wissen wir potenziell mehr. Dann haben wir auch diesen Vierjahreszyklus. Dann wissen wir, ist der überhaupt noch aktiv oder nicht, worauf wir jetzt im Endeffekt alle hoffen. Substanzielle Entwicklungen beim Clarity Act würden da auch sicherlich helfen. Ich sehe das aber leider dann doch noch nicht so zeitnah kommen.
Sicherlich der Clarity Act auch, ob er jetzt kommt oder nicht, wird sich zeigen, wie du schon sagst. Ich denke aber halt auch, die Makro- und Liquiditätsbedingungen werden ja immer oft auch genannt. Wir gucken uns dazu auch noch gleich was an. Wir haben ja auch immer wieder betont, dass vor allem die Krypto-ETFs nennenswerte Zuflüsse zeigen müssen, beziehungsweise angesichts der letzten Wochen erstmal überhaupt ein Lebenszeichen. Das haben wir jetzt aber tatsächlich gesehen. Wir gucken auf den Chart hier, die Weekly Flows into Cryptocurrency Funds. Das gibt es beispielsweise von CoinShares auch. In diesem Fall ist es jetzt von Deutsche Bank. Aber sagt im Prinzip das Gleiche. In der vergangenen Woche zogen Krypto-ETFs 281 Millionen Dollar ein, die erste Woche an Zuflüssen seit Anfang Mai. Also, wie ich gerade gesagt habe, ein erstes Lebenszeichen von den Käufern. Was uns ein Blick auf die On-Chain-Daten der letzten Wochen auch immer wieder zeigt, ist, dass das Momentum auch nach unten hin schwindet und die Verkäuferseite trotz weiter hinderlicher Makrobedingungen immer kleiner wird. Und das ist tatsächlich invers zum KI-Trade, wo wir eigentlich immer bessere Revenue-Zahlen sehen, aber die Kurse teilweise nicht mehr mitziehen oder fallen. Im Bitcoin-Space ist es gegenteilig. Also wir hatten jetzt wieder den Iran-Konflikt, der neu ausgebrochen ist. Wir hatten immer wieder, ich sag mal, schlechte Makro-Headlines und trotzdem hält sich Bitcoin noch so ungefähr da, wo es war. Wir gucken auch noch einmal hier auf den Chart von Glassnode, die Entity Adjusted Realized Losses. Im Prinzip nichts anderes als die realisierten Verluste, in diesem Fall von Long-Term-Holder. Und Glassnode spricht in seinen letzten beiden Berichten tatsächlich davon, einmal von einer großflächigen Akkumulation und einem Bodenbildungsprozess, der bisher, muss man da leider dazu sagen, wenig Überzeugung für eine scharfe Trendumkehr sieht. Insbesondere da viele Long-Term-Holder aktuell ja Verluste realisieren. Das ist aber grundsätzlich ein starkes Bodensignal, was man eher so zu den letzten Phasen eines Bärenmarkts, also ich sag mal so im letzten Viertel eines Bärenmarkts im Kryptospace sieht. Also meiner Meinung nach stärkt das Setup für eine konsolidierende Seitwärtsphase im Kryptospace, der, wie wir in den letzten Tagen auch gesehen haben, schwachen Makrobedingungen weiter absorbieren könnte und uns für eine scharfe Erholung vorbereitet. Ich sage bewusst vorbereitet, nicht jetzt unmittelbar bevorsteht. Ob diese kommt, hängt ja natürlich auch davon ab, wie die nächsten Monate makroseitig verlaufen. Und damit meine ich auch den möglichen Unwind des KI-Trades. Hier gibt es also zwei Szenarien, die gerne besprochen werden. Also zum einen haben wir einfach eine graduelle Umschichtung aus einem heiß gelaufenen Narrativ in das andere, und das ist, sage ich mal, das, was wir uns eher wünschen, mit Blick auf die Abhängigkeit der USA und dem, was wir gerade besprochen haben, ne, also der Wirtschaftsleistung, die stark von KI abhängt, wächst ja aber auch die Sorge, dass es zu einem sehr scharfen Crash am Aktienmarkt kommt, wie in Asien gerade gesehen. Die Frage ist natürlich, wie weit geht das? Wäre letztes Szenario, also ein Crash, wirklich die richtige Umgebung für eine Krypto-Outperformance, Stefan, oder ist es dann doch eher so, dass die Aktien uns alle wieder mit nach unten ziehen?
Ja, Crash, wie wir dahin gehen, wird man sehen. Wir wissen, Zwischenwahljahre sind ohnehin schwach und meist gibt es einen Dip und dann noch so einen zweiten, also können wir uns tendenziell dann diesen noch sehen. Ob es dann wirklich ein Crash mündet oder eher eine größere sozusagen Korrektur ist. Beides führt in der Regel dazu, dass Investoren in Cash gehen, also sich in den US-Dollar flüchten. Das ist das, was wir auch 2020 bei einem bei dem Corona-Crash gesehen haben oder auch in der Zeit Bärenmarkt 2022, dann sind normal Risk-Assets eigentlich nicht die favorisierte Asset-Klasse, muss man dazu sagen. Ich rechne aber tatsächlich nicht mit einem Crash, sondern vielmehr andauernder hoher Volatilität, was tatsächlich auch saisonal hinpasst, wenn man sich mal die Saisonalität des VIX, also der Volatilität auf den S&P 500 anschaut der letzten 20 Jahre, da sieht man ganz klar, dass wir ja uns jetzt eigentlich so ab dieser Woche, nächster Woche irgendwann so ein bisschen das Tief dann auch im VIX gesehen haben können und dass wir dann eher in den September bis eventuell sogar Mitte Oktober wieder zunehmende Volatilität sehen, bedeutet invers eine Underperformance des S&P 500. Insofern, das ist das eine. Und das, ja, Bitcoin, was du angesprochen hast, dass Bitcoin und auch viele Altcoins wie Ethereum zumindest an einer Bodenbildung bauen, ist positiv. Und erste Zuflüsse in die ETFs, wie gezeigt, geben Hoffnung. Aber es bleibt abzuwarten, wie der Kryptomarkt durch die schwierigen Monate August und September manövriert. Nicht vergessen, September schwerst oder schlechtester Börsenmonat für Bitcoin. Und nochmal allgemein, Bodenbildungen brauchen ohnehin auch immer Zeit, ne? Und das zeigt, da habe ich nochmal eine Grafik mitgemacht zu den ETFs, dass das ETF-Volume sich nämlich mit Blick auf den Rückgang der Handelsvolumen, die wir hier sehen, deutlich gen Süden entwickelt hat. Also die Handelsaktivität bei den US-Spot-Bitcoin-ETFs liegt aktuell rund 78% unter dem Höchststand und sogar unter dem Niveau von 2024. Für eine nachhaltige Beschleunigung dieser Bitcoin-Kursdynamik, würde ich es mal nennen, gen Norden, braucht der Kryptomarkt einfach gesagt wieder mehr Aufmerksamkeit, weil die Aufmerksamkeit wurde von KI mehr oder weniger geklaut und dann logischerweise in der Konsequenz nachhaltige Kapitalzuflüsse auch aus anderen Anlageklassen, wie wir gesagt, eine könnten in diesem Fall der KI- oder Chipsektor sein, wo dann wieder Geld zurückfließen könnte.
Ja, es ist ja auch so ein bisschen so ein Dilemma. In der Vergangenheit war der Dreh ja auch oft so, es braucht halt eben den Schmerz am Aktienmarkt oder generell an den Finanzmärkten, damit die Geldschleusen seitens Fed und Treasury geöffnet werden. Bleibt ein Crash hingegen aus, gäbe es demnach ja auch wenig Motivation, die Liquiditätsbedingungen zu lockern. Liquiditätsbedingungen sind aber durchaus nötig, sage ich jetzt einfach mal, damit Krypto auch flächendeckend steigen kann. Jetzt hat ja Fed-Mitglied Waller gestern sogar über zeitnahe Leitzinssenkungen gesprochen. Leitzinserhöhungen. Und die sind auch nochmal spannend im Zuge der heutigen Inflationszahlen, die gerade eben rausgekommen sind. Die besprechen wir gleich nochmal. Wir gucken aber einmal vorher auf eine Analyse von Delphi Digital. Die zeigen nämlich auf den Realzins, der weiter auch ein Hindernis für die Kryptobranche darstellen könnte, beziehungsweise für die Kryptokurse. Bitcoin ist derzeit negativ mit dem Realzins korreliert und dieser ist zuletzt wieder gestiegen, was das Setup für eine Risk-on-Rally im Kryptospace erstmal lahmlegt und auch am Aktienmarkt ja eher für Headwinds, sagt man ja gerne im Englischen, sorgen könnte. Das Entscheidende in der Gleichung des Leitzins ist aktuell die US-Inflation, beziehungsweise die Erwartungen an die US-Inflation. Und da habe ich ja gerade gesagt, wir sprechen mal über die Inflationszahlen. Wie bewertest du die Weiterentwicklung des Realzins angesichts der heutigen Inflationszahlen in den USA, Stefan?
Also die CPI-Daten, du hast es angesprochen, die sind vor, 27 Minuten rausgekommen. Deswegen aktuell auch ein bisschen die Erholung bei Bitcoin. Ich sehe, wir laufen wieder in Richtung 64.000, Stand 14.57 Uhr. Die lagen in Folge tatsächlich damit einhergehen natürlich gefallene Ölpreis und dass auch wieder mehr Rohstoffe durch die Straße von Hormuz zwischenzeitlich mal durchgegangen und alle einfach gesagt die Pumpen angeworfen haben. Mit jetzt 3,5%, das sind die Zahlen im Jahresvergleich für den Vormonat, tatsächlich nicht nur unterhalb des Vormonatsniveaus von 4,2%, sondern tatsächlich auch deutlich unterhalb der Prognose von 3,8%. Mit Blick auf den aktuellen Leitzins wären die Verbraucherpreise damit jedoch unverändert oberhalb oder im Bereich des Zinssatzes der US-Notenbank. Das liegt ja bei ungefähr 3,5%. Solange jetzt der Realzins, auf den du hier eingehen willst, deutlich im positiven Terrain notiert, das sieht man hier in der Grafik, bleiben Anleihen für Anleger, muss man sagen, also Staatsanleihen, oftmals hier als Basis sind immer die 10-jährigen Staatsanleihen genommen, attraktiver und Geld fließt eher in festverzinsliche Anlagen am Geldmarkt. Darunter leiden im Regelfall zumindest kurzfristig Risk Assets logischerweise, weil die brauchen das, um günstig Kredite aufnehmen zu können. Und dann aber auch Assets wie Gold und Bitcoin, die selbst keine laufenden Erträge wie Zinsen oder halt Dividenden, wie es Aktien manche tun, abwerfen. Sollten die prognostizierten Real Yields, wie man sie auch so schön nennt, auch wegen einer anhaltenden hawkischen Geldpolitik unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh so bewegen wie hier prognostiziert von Delphi, kann man ja sagen. Und im Endeffekt dann sozusagen, sie sollten erstmal weiter hoch bleiben, um dann perspektivisch, das zeigt ja im Endeffekt die Grafik hier, irgendwann wieder runterzugehen, wäre das kurzfristig Gift für Bitcoin und Co. Sollte Delphi aber übergeordnet jetzt mit dieser 12-Month-Leading-Geschichte übergeordnet richtig liegen, könnten wir mittelfristig fallende Realzinsen sehen, was traditionell dann wiederum eher positiv für Risk-Assets wie Bitcoin war in der Vergangenheit. Allerdings, und das zeigt der Chart hier auch, und das ist ja quasi die Korrelation, ist ja die rote hier unten, die ihr im Chart seht, da sieht man, dass die Korrelation zwischen Bitcoin und den Realzinsen im Zeitverlauf deutlich schwankt. Ne? Also der Zusammenhang ist so gesehen nicht 1:1 konstant, sondern nur einer, und das ist quasi der Realzins, ist immer nur einer von mehreren Einflussfaktoren potenziellen auf den Bitcoin-Kurs.
Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis für alle mit Krypto-Investments. Falls du deine Steuer für den 31. Juli bisher vor dir hergeschoben hast, probier doch einfach mal Blockpit aus. Die Plattform kümmert sich automatisch um deine Transaktionen und hilft dir, deine Kryptosteuern einfach und nachvollziehbar zu erledigen. Du behältst den Überblick, bist auf der sicheren Seite und für komplexe Fälle gibt's zusätzlich den Expert Service. Als BTC Echo-Hörer bekommst du jetzt zusätzlich 15% Rabatt auf deinen ersten Steuerbericht.
Ja, wer dazu mehr erfahren möchte, Sven und ich hatten, glaube ich, vor einigen Wochen mal eine Folge dazu gemacht, wo es auch konkret um den Realzins ging. Damals sah das Ganze auch noch etwas anders aus. Da sah es aus, als wenn der Realzins wieder unter Null fällt. Das hatte sich dann tatsächlich sehr schnell umgekehrt. Aber da erklären wir die Dynamik auch nochmal etwas genauer für jeden, den das spezifisch interessiert. Du hast jetzt gerade auch schon Bitcoin-Kurs gesagt. Ich würde sagen, wir kommen gleich mal zur Chart-Analyse. Uns interessiert aber an dieser Stelle nochmal eure Meinung. Ist die KI-Blase geplatzt oder wird dieser Dip wie alle anderen auch schon aufgekauft? Schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns auf eure zahlreichen Antworten. Stefan, einmal Bitcoin-Kurs. Wie reagiert der unmittelbar nach Veröffentlichung der Inflationszahlen?
Ja, lass mal drauf gucken. Wir sehen zumindest, es ist viel passiert kurzfristig. Dafür gehe ich am besten mal in den Stundenchart, damit man das genauer sieht. Das ist die Zinskerze, wenn ich es mal so sagen. Beziehungsweise die Inflationsdatenkerze, so rum. Da sieht man, wir haben mal ganz schnell immerhin knapp 2% zugelegt, bewegen uns aber, und deswegen wird es dann schon wieder schwierig zu sagen, okay, hier kurzes Zeitfenster, deswegen gehen wir mal schnell zurück in den Tageschart. Bewegen uns jetzt einfach gesagt aktuell in einer Range der letzten, was sind das jetzt, ungefähr letzten, lass mal gerade gucken, das sind letzten 8 Handelstage. Ne? Also seitdem wir letzten Montag einmal diesen runter unten in Richtung 61,4 und dann hatten wir zwischenzeitlich ein neues Monatshoch bei 64,7 Pi mal Daumen. Ja, haben uns jetzt im Grunde genommen darum eingependelt. Man sieht, die 20-Tage-Linie verliert jetzt gerade an Relevanz. Sie läuft seitwärts. Wir gehen drüber, drunter. Das heißt, die ist nicht wirklich zu beobachten. Wichtig ist also, jetzt vielleicht schaffen wir das. Übrigens, Kevin Warsh redet ja, fängt jetzt auch an, in einer Stunde, glaube ich, zu reden. Eventuell gibt der ja auch mal positiven Input und der Markt kann sich weiter erholen. Würde dann bedeuten, wir müssen diese grüne Zone, insbesondere die 64,7 per Tagesschlusskurs rausnehmen. Dann sehe ich zumindest mal eine Bewegung kommen, dass wir irgendwo ist jetzt, und die ist eher noch fallend, und die war hier auch am 22. Juni wichtig. Dann haben wir hier oben den Supertrend. Also quasi die Zone scheint zumindest mal unspikebar, würde ich es mal nennen, dass wir sie erreichen können. Irgendwo der Bereich, sagen wir mal, 65.100 bis 65,8 Pi mal Daumen. Das ist so der nächste Bereich, wo wir potenziell Widerstand erwarten können. Man kann zumindest mal sagen, dass das positiv. Selbst diese Rücksetzer und dieses Hin-Her in den letzten Tagen, wir haben zumindest mal höhere Tiefs ausgebildet, ausgehend von dem Jahrestief am 1. Juli, von dem im Endeffekt die Rallye gestartet ist. Bedeutet, können wir das weiter fortsetzen, die 64,7 rausnehmen, kurzfristig dieser orangene Bereich. Maximal, ja, sehe ich tatsächlich erstmal diese Zone um das Hoch vom 15. Juni. Und tatsächlich, du kennst ja die Statistik mit den 16% Kursperformance im Juli vom Low bei Bitcoin. Der ist nicht immer, das Low ist nicht immer am 1. Juli, aber eine Kursperformance von insgesamt 16% sind dann möglich. Setze ich die jetzt an, sind wir genau bei 16%, nämlich lustigerweise bei diesem Niveau. Bedeutet, das ist erstmal das Kursziel auf der Oberseite. Ich glaube, das habe ich dir im Vorgespräch auch gesagt, die Kapitulationsbewegung gestern im Kospi, das war schon unglaublich enorm. Wir haben es gerade beide nochmal verifiziert. Müsst ihr euch vorstellen, 10% aller Kleinanlegerdepots wurden da gestern, haben gestern einen Margin Call bekommen. Das ist das, wovon ich vor Wochen gesprochen habe, dass ich meinte, ich glaube, da gibt es jetzt wirklich, entschuldige mein Wort, mal richtig einen auf Schnauze. Da haben die Leute, die letzten beißen die Hunde, wie man immer so schön sagt, die wurden jetzt, glaube ich, gebissen und die sind weg vom Markt. Und was macht der Markt dann erstmal? Ja gut, dann sind die raus, dann können wir ja endlich mal wieder steigen. Insofern nur unter der Prämisse, dass wir diese 61,4 nachhaltig aufgeben. Dann hätten wir kommt die Zone um 60.000 wieder in den Blick und dann nimmt logischerweise auch gerade mit Hinblick auf schwächeren August, September natürlich die Gefahr zu, dass wir dann irgendwo die Jahrestiefs nochmal anlaufen und dann womöglich tatsächlich auch bei Bitcoin, das was wir jetzt bei AI vielleicht schon gesehen haben, tatsächlich noch eine finale Kapitulationsbewegung sehen. Das sind so hier die zwei Levels. Kurzfristig allerdings, sagen wir zumindest bis nächster Woche, rechne ich eher damit hier, das sind die Ziele 1, 2 und auf der Unterseite irgendwie 1, 2. Aber ich persönlich plane damit, dass wir eine Chance haben, durchaus irgendwie 50-Tage-Linie nochmal anzulaufen jetzt in den nächsten 1, 2 Handelstagen.
Ja, es klingt auch vielversprechend. Stichwort nächsten 1-2 Handelstagen. Wir gucken mal, was uns die Woche jetzt noch so weiter erwartet. Wir nehmen ja heute am Dienstag auf. Das heißt, gestern den Montag hatten wir schon. Ich fand diesen Tweet von Citrini Research ziemlich spannend, um die Woche mal so ein bisschen oder den Tonus der Woche einzufangen. Montag Krieg, Dienstag ein heißer CPI-Print. Hat sich tatsächlich nicht bestätigt, wie wir ja gerade gesehen haben. Mittwoch dann die Walsh-Apokalypse. Am Donnerstag ist dann schon der Krieg vorbei, denn Präsident Trump hat eine Rede an die Nation oder eine Ansprache an die Nation angekündigt. Was er darin bespricht, wird sich zeigen. Könnte bullish, könnte bearish sein. Am Freitag geht dann möglicherweise der KI-Bullenmarkt einfach weiter. Das ist gerade so, wie wir in den Märkten hier traden, beziehungsweise wie sich das Ganze verhält. Stefan, vielleicht kannst du mal ein bisschen Kontext noch dazu liefern. Ja, also, was erwartet uns?
Es ist schon bezeichnend, ne, wie es im Iran aktuell läuft. In den letzten Tagen und in Folge der gestrigen Montag dieses Abverkaufs kamen die Finanzmärkte dann wieder deutlich unter die Räder. Der 9. Circuit Breaker in Südkorea in 2026, muss man sich auch mal geben. Das sind übrigens nochmal so in Zahlen 1,2 Millionen Retail-Accounts, die dann Margin Call gesehen haben. Das sind übrigens 3,4% aller Erwachsenen in diesem Land. Ja, also 10% aller Investment-Account, 3,4, jetzt hat ja nicht jeder einen Investment-Account, nicht jede Oma, also nicht jeder handelt irgendwie an der Börse, 3,4% aller Erwachsenen in Südkorea haben einen Margin Call bekommen. Das ist schon echt mal eine heftige Nummer, muss man sagen. Im Endeffekt, das war dann vielleicht auch diese prognostizierte Kapitulation erstmal. Heute dann ja, du hast gesagt, Inflationsdaten, die kamen deutlich besser rein, also schwächer als erwartet tatsächlich. Nur mal in Zahlen, wie gesagt, 3,5, 3,8 waren erwartet. Tatsächlich ist es die im Monatsvergleich, es gibt ja immer das Yearly-Vergleich, der Monatsvergleich, da waren im Rückgang von minus 0,1% gerechnet worden. Es sind aber tatsächlich minus 0,4 geworden, also sozusagen eine Deflation in dem Monat jetzt. Und auch die Core Inflation war mit plus 0,3 im Monatsvergleich leicht höher erwartet worden. 0,0 sind es geworden, also unverändert. Und tatsächlich die Core Inflation im Jahresvergleich lag mit 2,6% dann auch wieder deutlich unter der 2,9%, die im Endeffekt erwartet wurde. Also insofern, das ist schon mal so ein bisschen vielleicht Hoffnung, Und das dürfte wahrscheinlich Herr Walsh dann auch irgendwie benutzen, wenn es dann für ihn gleich im Senat losgeht, diese Zahlen natürlich. Die spielen ihm ja so ein bisschen vielleicht in die Hände. Ansonsten, da Trump, und das ist ja dieses Wahnsinn, deswegen sage ich, das ist bezeichnend, was da aktuell läuft, zeitgleich mehr oder weniger zu den Angriffen auf den Iran ja bereits wieder einen Tweet abgegeben hat und von Friedensgesprächen philosophiert hat. Darf es da nicht verwundern, wenn ab Donnerstag dann vielleicht einfach alles wieder great ist, wie er das so sagen würde. Aber Spaß beiseite. Anleger schauen neben den Wash-Meetings am morgigen Mittwoch auch noch auf die Bekanntgabe des US-Erzeugerpreisindex. Auch wichtig. Zeigt sich das da ebenfalls. Also quasi sinkende Rohölpreise, sinkende Chemiepreise, Gummi, also quasi alles das, was so irgendwie im Endeffekt im verarbeitenden Gewerbe benutzt wird, sind die Preise da, die Einkaufspreise runtergegangen im Monatsvergleich, im Jahresvergleich gefallen tatsächlich. Am Donnerstag haben wir dann Einzelhandelsumsätze in den USA. Die waren zuletzt enorm stark, hat aber damit was zu tun, dass die Ölpreise, also die Tanksäulen so teuer waren. Deswegen waren die Zahlen ziemlich verzerrt. Die werden jetzt auch deutlich geringer erwartet. Und dann zum Wochenschluss haben wir noch den Blick auf die aktuellen Verbraucherpreisdaten in Europa. Mal gucken, ob es in Europa eine ähnliche positive Überraschung gibt wie in den USA. Und dann noch Verabschätzungen der Verbraucherstimmung der Uni Michigan. Zeitgleich blicken die Marktteilnehmer, und wir hatten es angesprochen, auch eingangs, es ist wieder Berichtssaison, geht los, auf den Start dieser in den USA. Nachdem nämlich die US-Großbanken JP Morgan, ich hatte vorhin, bevor wir jetzt aufnehmen, noch gerade bei Goldman Sachs mitgehört, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America und Citigroup, alle unter einem favorable environment, Stichwort SpaceX IPO, damit haben die alle gut verdient, und hohe Handelsvolatilität. Das haben wir ja gesehen, hohe Volatilität. Das sind im Endeffekt ja Derivateanbieter, die Jungs auch. Da verdienen die natürlich kräftig mit. Eine langweilige Börse, wo nichts passiert, da verdienen die auch nicht so viel, die Banken. Die freut es natürlich, wenn sie hohe Volatilität haben, weil dann auch mehr gehandelt wird. Mehrheitlich haben die alle sehr gute Zahlen tatsächlich geliefert. Insbesondere die Zahlen von Goldman Sachs und der größten Investmentbank JP Morgan lagen deutlich über den Erwartungen. Dann haben wir, wie gesagt, zur Wochenmitte, hatte ich ja schon eingangs erwähnt, Zahlen morgen früh vom führenden Hersteller für Lithografiesystem, ASML, und dann nochmal US-Investmenthaus Morgan Stanley sowie, auch spannend, des größten Vermögensverwalters BlackRock. Die werden beide morgen Mittag dann reinkommen. Komplettiert werden die Zahlen noch vom größten Chip-Auftragsfertiger TSMC aus Taiwan. Das dürfte am frühen Donnerstagmorgen sein. Und dann dem US-Streaming-Riesen. Und da sieht man quasi so, dass die Big Seven, oder wie man sie mittlerweile nennen will, Netflix gehört definitiv dazu, dann nachbörslich am Donnerstag. Summa summarum, uns stehen sicherlich volatile Handelstage bevor. Und das sehen wir jetzt ja aktuell gerade schon.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist es halt auch ganz gut, dass wir das Ganze fortlaufend covern. Dein Livestream ist ja auch morgen um 12.30 Uhr. Ich weise da jetzt schon vorab darauf hin, weil wir heute Dienstag haben. Das heißt, da wirst du sicherlich auch noch weiteres erzählen, was dann so in den letzten 24 Stunden oder den nächsten 24 Stunden passiert. Wir sind jetzt erstmal am Ende dieser Folge angelangt. Für alle, die sich noch etwas Verlängerung wünschen, gibt es die Telegram-Gruppe @BTC-Echo-Chat. Ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt, wo ihr euch mit der Community und Stefan und mir zu den heutigen Themen und allem anderen, was euch in Sachen Krypto beschäftigt, austauschen könnt. Gerade gesagt, Stefan Stream morgen 12.30 Uhr, Live-Analyse vieler, vieler Altcoin-Wünsche. Wir haben die heute explizit ausgelassen, eben deswegen, weil morgen ja halt Stefan streamt und alles, was ihr jetzt an Altcoins habt, gerne dort bereithalten, sage ich mal, schaltet auf jeden Fall ein. Ja, ansonsten war es das von meiner Seite, von unserer Seite. Ich wünsche allen einen weiterhin guten Start in die Woche und wir sehen uns dann wieder am Montag regulär nächste Woche für den nächsten Invest-Podcast. Macht's gut, bis dahin.
Ja, dann würde ich sagen, bis morgen, ihr Liebe. Und denkt dran, wenn ihr das Video auf YouTube schaut oder uns auf YouTube schaut, gerne ein Like da lassen, einen Daumen und auch einen Kommentar, wenn ihr irgendwie, auch wenn es Kritik ist oder Anregungen, nehmen wir alles gerne mit. Und ansonsten, die aktiv Altcoins gechartet haben, wollen morgen 12.30 Uhr dann einschalten bei uns live auf YouTube. Bis dann, ihr Lieben.